Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 5. April 2017. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Wie jedes Mal haben wir euch heute auch zwei interessante Studiogäste aus dem Umfeld des SV Waldhof, des aktuellen Spitzenreiters der Regionalliga Südwest, mitgebracht. Bei uns zu Gast sind heute zwei Spieler des SVW, zwei Waldhof-Buwe, nämlich zum einen Gianluca Korte. Hallo Gianni.
Hallo.
Und zum anderen Nicolas Hebisch. Hallo Nico.
Schönen guten Abend.
Und ich hoffe, wir bringen mit den beiden irgendwie eine interessante Stunde bis 21 Uhr. Ihr hört, wie gesagt, die Sendung jetzt hier live. Die Leute haben sich beschwert, das Intro ist zu lang. Deswegen erzähle ich gar nicht so viel, sondern der Carlo stellt mal die erste Frage gleich, oder?
Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo. Fangen wir mal an mit dem Spiel gegen Worms. Nach 1-0 Rückstand die erste Halbzeit aus unserer Sicht zumindest total verpennt. Und dann sensationell zurückgekommen in der zweiten Halbzeit, 2-1 gemacht in der 87. Minute oder so, um dann noch, oder 88., um dann noch in der 90. Minute den Ausgleich zu kassieren. Wie war das aus eurer Sicht? Habt ihr das auch so empfunden, verschlafene erste Halbzeit? Gianluca?
Ja, was heißt verschlafene erste Halbzeit? Die ist natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten mehr Druck nach vorne entwickeln eigentlich und ja, wenn wir zu Hause spielen, wollen wir in Führung gehen und das ist uns leider nicht gelungen. Trotzdem fand ich jetzt die zweite Halbzeit umso besser und ich denke, daran können wir uns auch messen und daran wollen wir uns auch messen und so wie wir zurückgekommen sind, das war richtig stark von der Mannschaft und das 2-2 können wir wahrscheinlich auch besser verteidigen und müssen das auch in Zukunft dann machen, dann gehen wir da wieder als Sieger vom Platz. Und ich denke, ja, die erste Halbzeit, mit der können wir nicht zufrieden sein. Das haben wir auch analysiert und an der zweiten Halbzeit versuchen wir uns dann rauszuholen wieder.
Nico, wie ging es denn dem Scholle nach dem 2-2? Der hat ja sensationell vorher den Ball zur Ecke geklärt und dann rutscht er leider ein bisschen aus und wird getunnelt.
Ja, wir haben das jetzt diese Woche nochmal im Videostudium ausführlich analysiert, wie wir das hätten vielleicht besser lösen können. Ist natürlich schade, da er halt vorher schon so fantastisch den Ball gehalten hat, dass wir dann trotzdem noch uns den Ausgleich fangen. Aber ja, zweite Halbzeit, wie der Gianni schon gesagt hat, war deutlich stärker. Das muss auch, denke ich, der Anspruch sein, wie wir dann auch mal 90 Minuten versuchen, gerade zu Hause aufzutreten. Und ja, unglücklich, dass das dann noch passiert ist, aber ja, müssen wir die richtigen Lehren draus ziehen und es dann versuchen, in den nächsten Spielen auf jeden Fall besser zu machen.
Was erzählt euch der Trainer da in der Halbzeit, wenn das, ich sag mal, verkorkste Halbzeit, ihr würdet es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch ausdrücken, aber nach so einer Halbzeit irgendwie, wird er da laut in der Kabine oder spricht er euch ins Gewissen oder sortiert er euch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich denke, dass wir uns auch selbst erst ein bisschen sortieren. Das Wichtige ist dann runterzukommen und sachlich zu bleiben und das schafft der Trainer, denke ich, ganz gut. Ja, auf dem Feld sieht es alles wahrscheinlich nicht so schlimm aus wie auf der Tribüne. Aber ja, von außen ist auch immer leicht. Ja, also jetzt am Wochenende hat das gut gemacht. Der Trainer hat sachlich analysiert, was wir falsch gemacht haben und uns einfach auch ein bisschen ermutigt, dass wir offensiver spielen sollen und mehr versuchen sollen, unser Spiel durchzubringen und nicht uns auf das Spiel von denen einzulassen.
Was wirklich auffällt, ist so bei so Mannschaften wie auch gegen Kassel, Worms, die ziemlich giftig spielen, dass ihr oftmals auch die zweiten, zumindest empfinden wir das so auf der Tribüne, die zweiten Bälle auch nicht bekommt. Also das heißt, wenn da ein Ball verloren geht, dass der in 90% der Fälle, sage ich mal, beim Gegner landet und denen dann auch wieder Chancen eröffnet.
Machst du da eine Strichliste, Carlo?
Ja. Okay. Ja, ich denke gerade, was die zweiten Bälle betrifft, ist halt auch immer so ein Thema, wie breit machen wir das Feld als Mannschaft. Wenn wir da ein bisschen kompakter stehen, ist es natürlich auch einfacher, die zweiten Bälle zu gewinnen. Und ich denke, in beiden Spielen eigentlich haben wir ein bisschen, ja, waren wir meistens zu weit auseinander, was es dann auch schwierig macht, halt die zweiten Bälle zu gewinnen. Und ja, ich denke, das ist sicherlich einer der Kritikpunkte, an dem wir arbeiten müssen, dass wir dann halt auf jeden Fall besser in diese Bälle reinkommen und dann dementsprechend uns dann auch besser behaupten können im Mittelfeld.
Aber du sagst Breite, da fällt mir auch auf, also wenn wir Abschlag haben, also unsere Mannschaft Abschlag hat, ihr seid schon relativ breit aufgestellt, bei anderen Mannschaften ist es oft nicht so und das war bei irgendeinem Spiel, ich weiß nicht, ob es in Koblenz war, ich glaube nicht, aber in dem Spiel habe ich gesehen, da stand auch also 22 Mann relativ oder 20 Mann relativ dicht auf einem Haufen, der Ball springt dann glücklicherweise zu uns beim Abschlag vom Gegner und eröffnet uns die Torchance, die dann auch gemacht wurde. Ist das schon was, wo der Trainer auch sagt, stellt euch breit auf?
Ja, ich denke, breit aufstellen ist im Ballbesitz auf jeden Fall die richtige Marschroute. Aber wenn man einen langen Ball spielt und sozusagen dann versucht, einen Zielspieler zu finden, wenn es beispielsweise ich bin oder der Köppi, dann ist es schon besser, dass man ein bisschen enger steht, um halt vielleicht die Bälle, die da runterfallen, gewollt oder ungewollt, irgendwie aufzusammeln. Bei Ballbesitz ist es halt dann wiederum so, dass natürlich man versucht, das Spielfeld groß zu machen, um auch den Gegner, wenn er kompakt steht oder tief steht, ein bisschen ins Laufen zu kriegen und so sich halt Räume zu erspielen. Und ja, ich denke, so kann man das eigentlich am besten umschreiben.
Okay, soweit mal zu diesem Thema Worms am Wochenende, glaube ich, ganz okay. Jetzt ist natürlich die Frage von unseren Hörern und die auch uns interessiert, wo kommt ihr her? Wie sieht eure Biografie aus? Vielleicht könnt ihr kurz mal beim Nico wahrscheinlich etwas länger erklären, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht? Wo kommst du her? Fang's am besten an, Nico.
Ja, Gianni, du kannst dann gehen, ne? Das dauert jetzt ein bisschen. Nee, also ich habe in Berlin angefangen, wo ich ja auch geboren bin, Fußball zu spielen. Hab dann ja mehrere Jugendmannschaften durchlaufen, jetzt auch B-Jugend und A-Jugend jeweils bei einem Verein, und dann bin ich im Männerbereich zu Babelsberg gewechselt. Da habe ich dann 3,5 Jahre gespielt. Dann hatte ich einen kurzen Abstecher zum Berliner Athletikclub, wo auch damals schon der Jens Hertel Trainer war, der mich dann auch in Magdeburg trainiert hat.
Das dann war schon Regionalliga dann? Oder?
Also wir sind im ersten Männerjahr sind wir aufgestiegen in die dritte Liga mit Babelsberg, und dann bin ich von der dritten Liga sozusagen wieder eine Liga tiefer gewechselt zum BHK. Die hatten in der Saison auch Hoffenheim überraschend 4-0 in der ersten DFB-Pokalrunde geschlagen. Das war auch im Sommer immer schon mal so ein Thema, aber ich wollte mich dann halt kam auch aus einer etwas schwereren Verletzung, Sinnesmosebandriss war das damals, wollte mich halt in Babelsberg in der dritten Liga durchsetzen, und ja, bin dann aber in der Winterpause zum Berliner AK gewechselt. Da ist dann die Mannschaft mehr oder weniger auseinandergefallen. Der Trainer ist zu RB Leipzig gegangen und viele Spieler sind auch zu Carl Zeiss Jena oder weiß ich wohin gewechselt. Dann bin ich nach Zwickau, weil ich da eigentlich eine gute Basis, die waren ja vorher aufgestiegen, gute Basis gesehen hatte, wieder um Aufstieg mitzuspielen. Allerdings war das da noch nicht so rein professionell, wie es jetzt zum Beispiel beim Waldhof ist. Da musste man nebenbei noch arbeiten. Ja, da ist dann mit dem Trainer nicht so gut gepasst und auch mit den Bedingungen im Umfeld. Und dann bin ich nach Neustrelitz gewechselt, wo mein bester Kumpel gespielt hat. Und ja, da haben wir dann noch Relegation gespielt gegen Mainz 2, Südwestvertreter. Konnten uns da leider nicht durchsetzen. Und ja, danach bin ich... Das auch mehr oder weniger die Mannschaft, damals Trainer Thomas Bredaric, wird dem einen oder anderen auch noch was sagen. Ist die Mannschaft und der Trainer dann auch weggegangen. Und dann bin ich in Magdeburg bei wiederum Jens Hertel gelandet, mit dem ich auch in Babelsberg schon zu tun hatte. Der hat mich damals auch in den Männerbereich geholt, da war Co-Trainer zu der Zeit.
Okay. Und warum wurde das keine Dauerlösung? Weil du hast ja immerhin Magdeburg über Offenbach in die Liga geschossen, in die dritte, ne?
Ja, zum einen denke ich, ja, ich hatte da auch ein schwieriges erstes halbes Jahr, wo ich hingekommen bin. Natürlich war es auch nicht einfach, ich war ja eher Mittelstürmer. Und vor mir hat halt der aktuelle Torschützenkönig der Regionalliga Nordost gespielt, Christian Beck, den werden vielleicht auch der ein oder anderen kennen. Und in der Rückserie habe ich dann auch, wie in den Relegationsspielen, mehr so im rechten Mittelfeld oder rechts außen gespielt. Was jetzt auch nicht unbedingt meine Wunschposition war, aber es hat sehr gut funktioniert. Deswegen sind wir auch aufgestiegen, sage ich mal. Das war auch sicherlich sehr gut. Und ja, im zweiten Jahr habe ich dann auch am Anfang noch gespielt, aber ja, irgendwie wurde dann auch immer viel hin und her gewechselt. Und ich wurde dann auch nach dem zweiten Spieltag, hatte ich glaube ich mein erstes Tor geschossen, bin dann auch wieder rausrotiert. Und ja, irgendwie gab es da selten mal Phasen, wo ich mehrere Spiele am Stück gespielt habe. Und wie gesagt, meistens auch auf dieser Außenposition. Und ja, in der Rückserie habe ich dann leider fast gar nicht mehr gespielt. Hatte auch ein bisschen mit Verletzung, aber das war eigentlich auch nicht der Grund. Und ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, trotz der Aufstiegssaison, dass mir halt ein bisschen so die Lobby gefehlt hat im Umfeld. Und dass sich das dann auch auf den Trainer übertragen hat. Und ja.
Okay, ich glaube, wir wollen nicht zu viel verraten. Den Gianni will
ich eine Frage habe ich noch. Ich habe nämlich gelesen, dass der Nico beinahe bei Dynamo Dresden gelandet wäre. Das ist dann aber nicht zustande gekommen. Bereust du es so im Nachhinein? Also stimmt
ja,
das zum einen
es, und
bereust
es im stimmt, Nachhinein? Es gab ein Vertragsangebot, was ich auch im E-Mail-Postkasten hatte. Das war nach dem ersten, also war mein zweites Männerjahr, erstes Drittliga-Jahr mit Babelsberg, wo ich am Ende der Saison dann zum Stammspieler geworden bin. Und ja, da ist mein Vertrag eigentlich ausgelaufen, aber es gab da eine Optionsklausel vom Verein aus, die aber unwirksam war. Die musste ich dann vom Arbeitsgericht klären, und das hat dem Verein dann irgendwie zu lange gedauert, und deswegen ist das Engagement leider nicht zustande gekommen.
Okay. Wir müssen jetzt hier lächeln, weil der Gianluca jetzt einlangt. Er möchte gerne auch was sagen, aber deine Zeit ist da leider.
Ja, ja, du kommst gleich dran, Gianni. Eine Frage muss ich allerdings...
Ich habe nur Zeitspiel angezeigt, wie beim Handball.
Okay.
Ja, also wenn du rauchen würdest, könntest du noch rausgehen.
Der Arm ist oben vom Gianni, jetzt muss der Abschluss erfolgen.
Genau, du darfst gleich abschließen. Die Frage vom Colina möchte ich in dem Zusammenhang stellen. Du hast jetzt deinen Werdegang irgendwie bis zum SV Waldhof geschildert. Er fragt dann passenderweise, und ja, ich lese einfach mal die Frage vor. Normal bekommt man ja kurz vor Saisonbeginn, du kamst im Sommer, keine Granaten mehr. Ich glaube, das meint er als Kompliment.
Dankeschön dafür.
Wieso hat der SV Waldhof dich trotzdem bekommen?
Wie kam es denn dazu, dass du zu uns gewechselt bist?
Ja, ich kam aus der dritten Liga, aber viele hat anscheinend abgeschreckt, dass ich das letzte halbe Jahr halt wenig bis gar nicht gespielt habe. Und deswegen lief halt es auch viel über Probetrainings. Es gab zwar auch mal Kontakt mit anderen Südwestvertretern im Vorhinein, aber ja, dann war ich in Lotte war ich gewesen, bei Rot-Weiß Essen war ich gewesen und dann, wie gesagt, beim Waldhof. Und ja, im Waldhof hat es einfach am besten gepasst. Für mich war es auch ein bisschen unbegreiflich, gerade aufgrund meiner eigentlich nicht so schlechten Vita, dass es, ich hatte natürlich immer spekuliert, ich wäre gerne in der dritten Liga geblieben. Und wenn ich dann in die vierte Liga gehen sollte, wollte ich auf jeden Fall was Ambitioniertes, was auch auf jeden Fall die Möglichkeit bietet, wieder aufzusteigen. Und ja, das war halt auf jeden Fall gegeben beim Waldhof und bin halt froh,
dass... Der Kontakt kam direkt wie zustande? Über Spielerberater oder?
Ja, über meinen Berater eigentlich, genau. Der hat schon vorher immer mal versucht, weil ich eigentlich auch im Vorhinein schon immer bei meinem Berater gesagt habe, dass Waldhof Mannheim eigentlich ein sehr interessanter Verein wäre, wo ich mir das auch sehr gut vorstellen könnte. Aber dann war ja diese Geschichte mit dem Kenan, dass er zum Sandhausen gewechselt ist, dann gab es da halt keine Rückmeldung oder dann war ja auch kein Cheftrainer da sozusagen. Und das ist dann mit dem Gerd Deiss dann wieder aufgeflammt, sage ich mal. Und da hat es dann auch gepasst und ja.
Eine Granate mehr beim SV Waldhof, super. Johnny, jetzt bist du dran. Der Nico, der kommt nicht ganz so von hier, der kommt aus Berlin ursprünglich irgendwie. Du kommst hier aus der Gegend, ne?
Ja, bin in Speyer geboren, in Schifferstadt aufgewachsen. Da habe ich auch meine ganze Jugend lang gespielt. Ja, also bei mir fällt es auf jeden Fall kürzer aus als beim Nico. Ich war dann 2 Jahre in Mechtersheim. Von da aus bin ich dann nach Braunschweig. Da war ich 4 Jahre unter Vertrag, aber ein halbes Jahr noch nach Aalen ausgeliehen. Und ja, von da bin ich dann eigentlich der nächste Halt war dann der Waldhof, ja.
Okay, normalerweise redest du ja ein bisschen mehr. Wie kam dann auch bei dir der Vertrag mit dem Waldhof zustande? War es ein halbes Jahr vereinslos, wenn ich es so richtig gelesen habe? Haben da auch andere angeklopft oder war wirklich Waldhof so die erste Adresse?
Ja, das halbe Jahr war echt schwierig. Also ich bin auch von Probetraining zu Probetraining gefahren. War bei vielen Clubs, habe mir viel angeschaut und es hat dann aus verschiedenen Gründen dann nie so gepasst. Und dann habe ich im Winter auch entschieden, dass ich was machen muss oder gerne was machen würde. Und ja, ich, da ich ja hierher komme, weiß, zu was der Waldhof fähig ist und habe mir dann natürlich auch über den Waldhof Gedanken gemacht und das ging relativ schnell. Damals war ja noch Kenan Kocak Trainer und der hat mich überzeugt von dem Konzept und es hat mich überzeugt und deswegen bin ich hier gelandet.
Der Kenan scheint auch voll überzeugt gewesen sein von dir, so rum. Er hat nämlich über dich gesagt, du wärst der beste offensive Außenbahnspieler aller Regionalligen. War das für dich jetzt dann eher ein Ansporn oder vielleicht doch eher ein Hemmschuh nach einem halben Jahr da
der Vereinslosigkeit? Der Nico zieht den Hut.
Ja, was heißt Hemmschuh? Ne? Eigentlich war es ein Ansporn für mich. Ich weiß, denke ich, was ich kann, aber es war natürlich schwierig, weil ich auch aus einer Verletzung gekommen bin und dann auch bei meinen Stationen vorher, sei es in Braunschweig oder in Aalen, nicht so viel zum Zug gekommen bin, war es auch für mich klar, dass ich Zeit brauche, um wieder reinzukommen. Und ja, ich habe immer mein Bestes gegeben und werde es auch noch weiter tun.
Okay. Meinst du, in Braunschweig wärst du ohne die Verletzung, hättest du zum Stammspieler gepackt?
Ja, das ist immer schwer zu sagen. Also, was wäre, wenn, ist immer schwierig. Es ist so gekommen, ich denke, ich war gut drauf zu dem Zeitpunkt oder die Wochen vorher, habe ja auch meine Einsätze dann bekommen. Ja, ich glaube, es wären noch ein paar dazugekommen, aber gut, dagegen kann man nichts machen, da muss man dann nach vorne schauen und das habe ich gemacht und jetzt bin ich froh, hier zu sein.
Zu deiner Vergangenheit, gerade in Braunschweig kommen wir, glaube ich, nachher noch, irgendwie Bundesliga-Einsätze und sowas. Du hast ja schon mal erste Bundesliga gespielt. 2 Einsätze hat es, glaube ich. Nico, bei dir war die dritte Liga dann das höchste, wo du bislang spielst.
Genau, da war die dritte Liga das Ende der Fahnenstange bis jetzt. Wie gesagt, wir hatten ja über das Engagement, eventuelle Engagement in Dresden gesprochen, was ich auch sehr gern gemacht hätte natürlich, weil ich auch dann noch Anfang 20 war. Und ja, da gab es auch noch eine andere Möglichkeit, vielleicht in die Zweitvertretung von Freiburg zu wechseln, wenn man jetzt rückblickend das betrachtet, wäre es vielleicht auch nicht so eine schlechte Variante gewesen, weil da ja viel aus der Jugend hochkommt. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass zu den Drittligapartien noch ein paar dazukommen werden.
Das hoffen wir natürlich auch. Eventuell dann auch mit euch beiden. Wir haben über eure Positionen noch gar nicht gesprochen hier, damit die Hörer mal wissen. Nico, du bist klassischer Stürmer, würde ich sagen.
Ja, also ich fühle mich am wohlsten auf jeden Fall in vorderster Front. In Magdeburg habe ich auch schon mal, wie gesagt, auf den Außenpositionen gespielt. Ist sicherlich auch möglich, aber bevorzugt ist eigentlich so Sturmzentrum.
Okay. Gianni, du spielst auf den Außen. Hast du schon immer auf den Außen gespielt? Und irgendein Hörer von uns hat gefragt, wo du denn lieber spielst, rechts oder links außen?
Ja, rechts oder links ist eigentlich relativ egal. Also ich denke, das sieht man auch in unserem Spiel. Also selbst wenn Ali oder Yannick mit mir zusammenspielt, wir wechseln die Position, wenn es halt gerade passt oder wenn der eine denkt, vielleicht klappt es auf der anderen Seite besser, dann kann man auch wechseln. Ja, außen fühle ich mich am wohlsten, aber ich kann, denke ich, offensiv alles spielen.
Okay, 4 Tore hast du gemacht, obwohl du auf den Außen spielst und nicht als klassischer Stürmer. Der Nico übrigens 11, wenn ich es recht weiß, bislang. Unser bester Torschütze. Carlo, du wolltest was fragen?
Ja, ich wollte den Gianni auch nochmal fragen. Ich hatte das Gefühl, das war so bis zur Winterpause so ein bisschen auf und ab bei dir. Gute Spieler haben mit nicht so guten Spielen, ich will nicht sagen schlechte Spiele, das wäre wirklich falsch, aber mit nicht ganz so erfolgreichen Spielen abgewechselt. Aber ich habe das Gefühl, seit du aus der Winterpause gekommen bist, hast du nochmal eine Schippe draufgelegt. An was liegt das einfach, dass du jetzt wieder austrainierter bist oder einfach an der Stimmung in der Mannschaft?
Ja, die Stimmung in der Mannschaft trägt natürlich dazu bei. Ich denke, die Spiele, die ich machen durfte, leider aufgrund von Verletzungen, muss ich jetzt den anderen Fairness halber gegenüber sagen, haben mir die Spiele gut getan und ich habe versucht, meinen Teil dazu beizutragen, dass es so funktioniert, alles, dass wir da oben bleiben. Und bisher hat es echt gut geklappt und ich denke, es wird auch bis zum Ende der Saison gut klappen.
Du hast ja ein bisschen schwieriger als der Nico. Du teilst dir quasi mit dem Yannick Sommer und dem Ali Ibrahimay 2 Positionen. Ihr seid quasi zu dritt auf diesen beiden Positionen. Es können natürlich immer nur 2 spielen in diesem System. Wie fühlt sich das an und wo würdest du dich da sehen?
Ja, ich finde, das ist noch relativ komfortabel eigentlich, also dass wir zu dritt sind und 2 Positionen es gibt. Also ich habe schon Situationen erlebt, da war man zu 5, zu 6 für 2 Positionen. Von daher denke ich, ist die Situation wie in jedem Verein auch. Es gibt Konkurrenzkampf, der sollte auch da sein. Und wir machen es alle 3 gut und ich denke, da ist eigentlich egal, wer spielt. Die auf dem Platz stehen, bringen ihre Leistung immer und versuchen für die 3 Punkte alles zu tun.
Luxusproblem. Ne?
Da frage ich mal den Nico. Zum Spiel in Koblenz, die Vorlage vom Gianni, meinst du, die war gewollt? Wusste er, dass du da stehst?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, er hat, glaube ich, gesehen, dass das der Raum war. Hat den dann auch gut reingespielt und ja, dann konnte ich das Ding ja zum Glück veredeln.
Okay. Ja, der macht auch überragende Ball, fand ich aber.
Weil was gerade bei Torquote hatte, Metal Waldhof fragt nämlich, Nico, du hattest schon oft eine gute Torquote, aber noch nie so oft wie jetzt beim Waldhof. Was glaubst du, woran das liegt?
Ich denke, es liegt erst zum einen daran, dass das Umfeld und der Trainer mir halt das Vertrauen geben. Ich hatte, glaube ich, auch noch in keiner Station, abgesehen mal von einem halben Jahr, wo ich halt durchgängig auch mal eine Saison Stammspieler war. Es hat halt öfter mal getauscht und ja, abgesehen von meiner Verletzung habe ich ja dann eigentlich auch relativ regelmäßig gespielt und ich denke, das ist auch wichtig, womit man das dann auch erklären kann.
Okay. Wie wichtig ist für dich ein Spieler wie Benedikt Köp, der dir so ein bisschen den Rücken frei hält, der auch sehr viel nach hinten arbeitet, was dich wahrscheinlich auch sehr viel entlastet irgendwie vorne?
Ja, natürlich. Also der Bene, der macht das überragend. Der spielen ja immer so ein bisschen drumherum oder er um mich oder ich um ihn und ja, ist natürlich sehr wichtig, gerade bei 2 Stürmern, wenn der eine mal die Verteidiger auf sich zieht, dann entstehen halt auch Räume für den anderen und das macht es natürlich einfacher, als wenn man nur alleine vorne spielen würde und ich denke auch, man sieht es ja dann in den Spielen oder auch an den Ergebnissen, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist.
Gianni, wie ist das für dich, während dem Spiel die Position zu wechseln? Das passiert ja bei Gerd Deiss relativ häufig, dass ihr während dem Spiel quasi links und rechts die Positionen tauscht, sei es mit Yannick Sommer oder eben mit Ali Ibrahima. Brauchst du da eine Umstellung oder funktioniert das irgendwie einfach einwandfrei?
So. Nee, also im Prinzip muss man ja das Gleiche machen, nur spiegelverkehrt. Von daher Ist das keine Umstellung
eigentlich? Eine vorgegebene Taktik vom Trainer immer oder entscheidet ihr das teilweise auch selbst?
Ja, wir entscheiden es auch teilweise selbst. Also klar, es gibt keine Vorgabe, wenn wir das Gefühl auf dem Feld haben, dass wir mal tauschen müssen, gerade weil dann vielleicht die Verteidiger sich neu einrichten müssen auf uns, dann machen wir das. Oder wenn halt gerade die Laufwege einfacher sind. Also wenn ich jetzt einen Eckball auf der linken Seite schieße, und ist es natürlich für Yannick einfacher oder für Ali, dann rechts zuzumachen. Ich mache die linke Seite zu und dann spielt man halt so weiter.
Carlo, du hattest vorhin die Frage zu den Stand.
Ich würde was sagen, eingreifen, ja. Aber mich würde mal interessieren, eigentlich wäre es ja besser, wenn man als Linksfuß rechts spielt, weil man dann nach innen ziehen kann und abschließen kann öfter, theoretisch. Wie würdest du das denn einschätzen? Den einen Rom sozusagen.
Der Medienfachmann
spricht, ja. Ja, klar ist es besser, das kann man machen, aber es funktioniert natürlich auch nicht immer. Ne? Es ist aber, wenn man andersrum spielt, einfacher mit dem starken Fuß zu flanken, als mit dem schwachen Fuß. Deswegen ist alles Vor- und Nachteile.
Dein starker ist der?
Linke.
Okay.
Bei dir habe ich so das Gefühl, also wenn ich das jetzt mit dem Ali mal vergleiche auf der rechten Seite, der Ali ist mehr so der Flügelflitzer, der wirklich von der Außenlinie bis zur Grundlinie rennt zum Teil und dann die Flanke schlägt. Du bist mehr so der Dribbler, der sich da gerne mal ein bisschen in die Mitte auch reindribbelt. Ab und zu hat man das Gefühl, ein Mann weniger wäre vielleicht nicht schlecht. Wie siehst du selbst das?
Ja, also um Ali mal noch ein bisschen zu unterstützen, ich meine, sein 80-Meter-Solo darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Also,
auf keinen Fall.
Man kann auch sagen, dass Ali ein sehr guter Dribbler ist. Ja, klar, manchmal kann man natürlich einen weniger vielleicht einstreuen, aber solange es nach vorne geht und man das vorne versucht, denke ich, kann man es, man kann es probieren. Wenn es klappt, ist es gut, aber da habt ihr schon recht, ab und zu könnte man ein bisschen früher abspielen.
Du spielst auch relativ viele Standards oder führst relativ viele Standards aus, sei es Ecken, sei es Freistöße auch. Zum einen, wie kommt es dazu? Wirst du da auch vom Trainer zu einem Standardschützen gemacht? Auch da die Frage irgendwie, wie viele Entscheidungen habt ihr da selbst irgendwie auf dem Platz, wer das macht? Und dann auch ein Lob irgendwie, also die Standards sind, wir sind beim SV Waldhof tatsächlich Jahre hinweg irgendwie teilweise sehr grausame Standards gewohnt gewesen. Und diese Saison ist es tatsächlich für mich, letzte Saison auch schon, hat sich da eine enorme Steigerung gezeigt. Nicht nur, wenn du die Standards ausführst, sondern auch, wenn andere die Standards ausführen. Also erstmal Kompliment. Wie kommt es dazu, dass du so viele Standards spielst?
Ja, es gibt halt einen Personenkreis einfach, wofür die Standards verantwortlich sind. Und die dann auf dem Feld stehen, sprechen sich halt ab. Und sagen, okay, heute fühle ich mich gut, dann schieße ich sie. Oder man sieht ja auch, wenn ein, zwei Standards nicht kommen, dann schießt Hassan die Ecken und die Freistöße. Und die anderen sind halt Yannick meistens, der sie dann reinbringt. Also ist schon vorgegeben, wer die Standards schießt. Aber wenn sich jetzt jemand auf dem Feld gut fühlt, dann steht dem auch nichts im Weg, dass der sie schießt.
Du spielst die Ecken von rechts, habe ich das recht in Erinnerung?
Genau.
Weil ich glaube, es war beim Spiel gegen Worms, da hat der Schiedsrichter eine merkwürdige Entscheidung getroffen. Ich glaube, der Ball ging mitten übers Tor, der erste Eckball kam von der linken Seite und dann musstest du von ganz hinten irgendwie nach vorne laufen, um den von rechts auszuführen.
Ja, also das war jetzt, ich habe den von rechts getreten. Normalerweise wollen wir sie eigentlich vom Tor wegschießen, aber zum Tor hin geht auch. Da müssen wir auch halt variabel sein, um dass die Gegner sich nicht so leicht auf uns einstellen können. Und
Jetzt nochmal den Nico. Der hat ja wirklich ein paar sehenswerte Treffer jetzt auch schon nach der Winterpause gemacht. Gerade zum 1-1 auf den Tormann zu. Und da fragen Stefan und Stefan, was denkt der Stürmer, wenn er frei auf den Torwart im 1-1 zustürmt?
Denkt er überhaupt was?
Wie gesagt, wenn er zu viel denkt, dann ist es meistens zu spät. Deswegen sollte man sich eigentlich immer so an den ersten Einfall oder die ersten Gedanken klammern und das beherzigen, weil wenn man zu viel nachdenkt, dann trifft man meistens die falsche Entscheidung. Und deswegen versucht man halt möglichst dann sich eine Ecke auszusuchen, links, rechts oder den vorbeizuschieben. Und das im Laufe der Jahre entwickelt man dann schon so eine gewisse Routine oder für manche Situationen, wie man ihn vielleicht am besten spielt. Natürlich versucht man auch auf den Torhüter zu achten. Aber wie gesagt, wenn man zu viel nachdenkt, dann wird das meistens nichts.
Okay, eine Anschlussfrage gleich von Amator. Er fragt nämlich, du hast einige Jahre schon in der Regionalliga Nordost gespielt, so viel waren es aber dann glaube ich gar nicht, aber gibt es merkliche Unterschiede in der Leistungsdichte im Vergleich jetzt zum Südwesten oder ist so ein Vergleich überhaupt angebracht?
Was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, ist, dass im Nordosten auf jeden Fall physischer gespielt wird, also noch körperbetonter und da leidet leider dann immer so ein bisschen der Fußball oder der Spielfluss drunter. Da wird dann halt öfter auch gerade, was die Teams unten drin stecken, die spielen dann halt, wollen halt nicht so viel Fußball spielen, wie das jetzt zum Beispiel in unserer Liga der Fall ist. Und da wird dann häufig auf zweite Bälle gegangen oder ja, eher über Langholz, sage ich mal, gespielt. Und ja, wie gesagt, die, wo wir zum Beispiel mit Magdeburg gegen Offenbach gespielt haben, die waren dann da auch überrascht. Oder auch letztes Jahr, glaube ich, Elversberg gegen Zwickau, die waren dann schon überrascht, wie, ja, über die körperliche Intensität von den Spielen. Und konnten dann halt auch ihr Spiel nicht so durchbringen, wie sie es gern durchgebracht hätten. Ich denke, das wäre so der signifikanteste Unterschied zum Nordosten.
Okay, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ist das vielleicht auch mit der Grund, wieso die Südwestmannschaften sich generell so schwer tun in der Aufstiegsrelegation, dass sie vermeintlich auf Mannschaften treffen, die vielleicht nicht so eine starke, ausgeglichene Liga haben, aber ist das dann die Physis trotzdem bei den Mannschaften, die oben stehen in den anderen Ligen, dann doch eine andere Physis da ist?
Ja, was heißt ausgeglichen? Ich denke, im Nordosten, okay, dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger, aber die Jahre zuvor war es eigentlich auch, da konnte man eigentlich auch sich nie sicher sein, dass man die Spiele so locker gewinnt oder durchbringt. Und ja, vielleicht waren in der Spitze, würde ich sagen, dieses Jahr ist unsere Liga etwas stärker, würde ich sagen. Aber ja, das ist jetzt unbedingt. Natürlich ist die Quote von den Südwestmannschaften jetzt rapide gesunken aufgrund der letzten zwei Jahre. Was Relegation, erfolgreiche Relegation betrifft, aber ja, deswegen wird es dieses Jahr mal wieder
Zeit. Kannst du dem Trainer ein paar Tipps geben, dann,
falls es gegen die Ostmannschaft gehen sollte? Ja, wenn wir im Nordosten spielen sollten, ich kenne da sicherlich auch einige, mit denen ich schon zusammengespielt habe, ich verfolge auch öfter im MDR, ist es ja, sage ich mal, sehr präsent, die Nordostliga. Ist leider im Südwesten nicht so gesegnet mit der Fernsehpräsenz.
Hat sich aber gebessert.
Die letzten zwei Spiele vor allen Dingen.
Ja, wir haben ja jetzt auch mal drei Live-Spiele sozusagen mit dem Vergangenen noch. Und ja, ich verfolge natürlich von ehemaligen Kollegen oder am Wochenende schaue ich mir natürlich die Spielberichte an und deswegen könnte ich ihm sicherlich dem über ein, zwei Dinge sprechen.
Okay, passend dazu fragt Colina irgendwie, dass sowohl du als auch Gerd Deiss jetzt natürlich Erfahrungen habt irgendwie im Aufsteigen in die dritte Liga, beziehungsweise ihr wisst beide, wie dritte Liga funktioniert. Kannst du ihm da ein paar Tipps geben, fragt Colina, also außer dass du Tore schießt, irgendwie, das ist natürlich.
Ja, ich denke, der Gerd Deiss hat ja auch schon mal aus der dritten Liga in die zweite Liga geschafft und von daher muss ich ihm jetzt nicht unbedingt erzählen, wie der Fußball funktioniert. Von daher denke ich, wir haben ja in der Saison sogar gegeneinander gespielt, glaube ich. Und nee, ich denke, der Trainer ist da erfahren genug und weiß, was er möchte und was er nicht möchte. Und natürlich kann man sich kurz schließen oder vielleicht den einen oder anderen Tipp einbringen, aber im Großen und Ganzen, denke ich, braucht er da keine Hilfe.
Wenn wir es gerade von Aufstiegen hatten, du hast gegen den OFC mit Magdeburg irgendwie das entscheidende Tor geschossen, irgendwie für den Aufstieg irgendwie von Magdeburg. Jetzt hast du vor zwei Wochen, glaube ich, jetzt zieht der Gianni den Hut, den er gar nicht auf hat. Okay, jetzt hat er einen auf, okay. Ja. Jetzt haben wir meine Frage vergessen.
Achso. Ja, ich glaube, es ging um UFC-Killer wahrscheinlich, wenn es die Frage ist. Ja, der UFC scheint mir ganz gut zu liegen, obwohl ich sagen muss, das erste Spiel, was ich gegen UFC im Männerbereich hatte, haben wir 2-1 damals verloren, noch auf dem alten Biberer Berg mit Babelsberg. Ja, aber jetzt letztes Jahr mit Magdeburg, ja, war natürlich auf jeden Fall ein Highlight bis jetzt in meiner Karriere, die beiden Spiele da vor ausverkaufter Hütte bei uns und auch in Offenbach zu spielen und ja, natürlich umso schöner, wenn man da trifft. Dass es jetzt wieder so gut geklappt hat, ist natürlich schön, aber viel wichtiger war natürlich, dass wir das Spiel gewonnen haben und die 3 Punkte in Mannheim gelassen haben. Und ja, UFC-Killer, das ist eher was, glaube ich, für die Fans. Ich würde mich jetzt nicht so titulieren, sage ich mal.
Okay, wir werden ja vielleicht auch nicht mehr so schnell wieder auf sie treffen. Den Gianni mag ich fragen, wir hatten es gerade von Highlights, irgendwie dein mit Magdeburg den Aufstieg zu schaffen, war wahrscheinlich eins der Highlights irgendwie in der Karriere bei dir?
Ja, auf jeden Fall, also das war auch echt Wahnsinn, diese Stadt ist auch sehr sportverrückt, muss man sagen. Es gibt ja noch Handball, das Handballstadion oder die Handballarena ist auch direkt neben dem Stadion. Und ja, den Empfang, den wir dann da hatten vor, ich glaube, 10.000 Menschen oder so, das haben ja manche Bundesligisten nicht, wenn sie Meister werden. Und in Anführungszeichen war es ja nur ein Aufstieg in die dritte Liga oder in den bezahlten Fußball wieder. Und das war schon Wahnsinn auf jeden Fall. Das
schauen wir, dass wir das bald wieder erleben.
Ich verspreche dir ähnlich, wird es in Mannheim sein.
Hoffentlich.
Ich frage mal nach dem Gianni seinem Highlight. Ich stelle die Frage vom Armator in der Hoffnung, dass es das vielleicht war irgendwie, aber du erzählst uns dann, wie es da tatsächlich war. Armator sagt, zu deinem ersten Mal im Fußball-Oberhaus kam es ausgerechnet beim FC Bayern vor ausverkauftem Haus in der Allianz Arena. Du bist nach 60 Minuten eingewechselt worden.
Korrekt.
Fragt er zunächst mal, rutscht einem da als junger Spieler nicht erstmal kurzfristig das Herz in die Hose, wenn der Trainer winkt und sagt, Gianni, komm, du spielst jetzt?
Ja, war schon eine beeindruckende Kulisse auf jeden Fall. Ich musste auch zweimal hingucken, ob es wirklich meine Nummer ist, die da hochgehalten wird. Ja, war schon beeindruckend, in dem Stadion zu spielen. Meine Familie war da. Ja, war ein super Erlebnis für mich. Aber das beste Erlebnis war doch der Aufstieg in dem Jahr zuvor. Okay. Einfach auch, weil Braunschweig ähnlich wie Magdeburg Tradition hat und wir es nach 28 Jahren geschafft haben, aufzusteigen. Stehen ja dieses Jahr wieder gut da. Ich drücke natürlich die Daumen den Jungs, die ich noch kenne und dem Trainer. Und war auch für mich ein Riesenhighlight und ein Riesenerlebnis, so aufzusteigen mit einem Freistoßtor in der Nachspielzeit in Ingolstadt. Und da dabei gewesen zu sein, war echt schön.
Gut, dann stellt Mettel Waldhof noch eine Frage. Es geht ja um die Brüderpaare, die haben ja beim Waldhof schon lange Tradition. Es gab ja vor dir schon etliche Brüderpaare, die erfolgreich bei uns Fußball gespielt haben. Jetzt haben wir ja auch die beiden Segert-Brüder im Kader stehen. Ja. Zwillinge, genau. Wie war denn deine Reise eigentlich mit deinem Bruder? Bis wann habt ihr noch zusammen gespielt, bevor ihr dann getrennt wurdet, sage ich mal?
Ja, also wir sind zusammen nach Braunschweig gewechselt und da haben wir dann 2 Jahre zusammengespielt. Nach dem Aufstieg bin ich dann in Braunschweig geblieben und mein Bruder ist nach Saarbrücken 1 Jahr, hat sich ausleihen lassen in die dritte Liga. Mhm. Danach ist er wiedergekommen, da haben wir ein halbes Jahr zusammengespielt. Dann bin ich nach Aalen und jetzt sind wir eigentlich getrennt soweit, ja.
Okay, ihr seid Zwillinge auch?
Genau.
Habe ich das richtig gelesen? Okay. Genau. Wo spielt der jetzt, dein Bruder?
Bei Union Berlin.
Okay, und von irgendjemandem kam die Frage, ob du ihn nicht mal gefragt hättest, irgendwie, ob er nicht Interesse hätte, mit dem SV Waldhof in der dritten Liga zu spielen.
Ja, man flachst über sowas natürlich schon. Ne? Bin auch im regen Austausch. Der Nico auch.
Okay. Was spielt er für eine Position?
Der spielt rechts außen. Okay. Also er ist Rechtsfuß, ich bin links.
Die sogenannte Korteflügelzange.
Gefürchtet
in Braunschweig, beziehungsweise.
Ja, aber so genau haben wir uns darüber noch nicht unterhalten. Weil wir auch beide nicht genau wissen, wo es mit uns hingeht.
Ich glaube, zu dir kommen wir dann nachher auch noch. Ne?
Er hat ja auch nur bis Sommervertrag in Berlin, ich habe bis Sommervertrag hier. Und ich denke, da werden wir noch früh genug erfahren, wo es für uns beide hingeht.
Ja, du hast nun schon in der ersten Liga, zweiten Liga, dritten Liga, in der Regionalliga und in der Oberliga gespielt.
Dritte Liga noch nicht.
Dritte Liga nicht? War das nicht in Aalen? War doch zweite Liga. Okay.
War auch zweite Liga.
Da waren die noch oben. Okay, dann außer der dritten Liga. Wo sind so für dich die wirklich sportlichen Unterschiede zwischen jetzt, sage ich mal, Regionalliga und vielleicht zweiter Liga? Wie groß sind die?
Ja, das Tempo ist halt einfach höher. Also die Möglichkeiten sind auch ganz andere. Also ich denke, das kann man sehr, sehr schwer vergleichen einfach. Mhm. Auch Trainingsplätze, sonstige Möglichkeiten, Rahmenbedingungen, Vereinsstruktur. Ich denke mit Braunschweig und Waldhof, haben ja eine Fanfreundschaft. Die Fans kann man schon vergleichen, wobei halt in Braunschweig wirklich das echt eine fußballverrückte Stadt ist. An sich eine sportverrückte Stadt mit Basketball-Bundesliga und Hockey-Bundesliga und sonst noch was. Ja, deswegen. Ja, Waldhof Traditionsverein, Braunschweig Traditionsverein. Mhm. Das kann man vergleichen.
Magdeburg auch Fanfreundschaft. Wollen wir nicht vergessen oder verschweigen?
Genau. Fängt auch mit MA an. Ne?
Genau, also ich denke, das kann man auf jeden Fall vergleichen, aber sonst ist es schwierig, das zu vergleichen, okay, weil einfach auch das Tempo höher ist.
Weil du gerade die Trainingsbedingungen ansprichst, die sind ja, werden hier immer wieder kritisiert von verschiedener Seite, also sowohl von Spielern als auch von Funktionären, sage ich mal. Da kam zum einen die Frage, wie das so bei Nikos früheren Stationen war und jetzt vielleicht auch, wie das so in der zweiten Liga dann vielleicht ist. Vielleicht erstmal der Nico in den vorherigen Stationen
im Vergleich zur Regionalliga. Also ich habe es schon schlechter erlebt, ich habe es aber auch schon besser erlebt, muss ich sagen. In Babelsberg hatten wir halt auch einen Trainingsplatz, der im Sommer eigentlich sehr gut war, aber im Winter dann auch mehr braun als grün war. Ansonsten in Zwickau zu der damaligen Zeit, wo sie das Stadion noch nicht hatten, mussten wir immer mit Kleinbussen zu den Plätzen fahren und in Neustrelitz war das ähnlich, die hatten auch keinen Trainingsplatz, der in der Nähe war. Und auf der einen Seite ist natürlich schon gut, dass der Trainingsplatz da direkt oder das Trainingszentrum, dass der direkt vor der Tür ist praktisch. Aber zum anderen, ja, lässt die Qualität des Rasens dann doch ein bisschen zu wünschen übrig, gerade was so auch die Ebenheit betrifft. Und von daher, ja, wie gesagt, Magdeburg war eigentlich, ja, musste man ein Stückchen laufen vom Stadion aus, aber die Plätze waren eigentlich in der Regel immer sehr gut.
Und im Vergleich zu Aalen und Braunschweig?
Ja, im Vergleich zu Aalen war das ziemlich ähnlich. Also wir hatten auch nur einen Rasenplatz damals. Dementsprechend war der auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, da kann man das schon so vergleichen, aber in Braunschweig kann man es nicht vergleichen. Also die haben echt vieles auch in den letzten Jahren gemacht und direkt hinterm Stadion drei riesen Trainingsplätze hingebaut, sage ich mal. Unter anderem auch mit Rasenheizung und so. Das ist natürlich, sind natürlich Möglichkeiten, die auch durch den Aufstieg dann einfach zu realisieren waren. Mit Geldern, die dann da sind.
Wenn ich noch kurz einwerfen darf, ich denke aber, es hängt auch immer viel daran, was Trainingsplätze betrifft, ob es dem Verein an sich gehört oder ob es jetzt halt wie bei uns von der Stadt gemacht wird. Beim Berlin Athletic Club waren wir auch immer angewiesen auf die Stadt, die den Rasen, da gab es sogar keine, musste man das noch manuell beregnen, sage ich mal.
Da war eine Gießkanne rumgelaufen, oder?
Ja, der musste den Sprenger dann immer aufstellen und den Schlauch durchs Stadion ziehen. Und deswegen, ich denke, da hängt halt auch viel dran. In Magdeburg war das halt auch alles vom Verein aus gesteuert. Da gab es jemanden, der sich da tagtäglich drum gekümmert hat. Ja, und ich denke, das ist dann auch mit auch der gravierendste Unterschied, den man da ausmachen kann.
Mal abgesehen vom Rasen, ich weiß jetzt nicht, ob kürzlich was gemacht wurde im Kabinentrakt am Alse. Wie ist denn das so, wenn man das erste Mal da hinkommt? Ich glaube, das ist ja alles irgendwie noch von Anfang der 80er, die Bänke sind so, die haben so leichte Bögen irgendwie.
Da ist noch ein guter Duft drin. Nee, da fehlen auch ein oder andere Schraube an der Bank. Der Lack von der Farbe blättert auch schon ab. Ja, es wäre natürlich auch schön, wenn man, da sollte ja auch schon öfter mal irgendwie was gemacht werden. Und wir haben auch aktuell, was ich halt auch ein bisschen schade finde, ist so zwei verschiedene Kabinen sozusagen, wo die Mannschaft dann auch ein bisschen getrennt wird, wenn man das halt zusammenlegen würde. Und ja, wir haben zwar viele Duschen, aber es funktionieren leider nicht alle. Und,
ja, aber es funktionieren schon mehr als letztes Jahr. Also da hat der Gino schon gute Arbeit geleistet.
Dazu kann ich nicht sagen.
Duschköpfe, wurden schon einige Duschköpfe ersetzt.
Wir sind mal gespannt, wann dann tatsächlich was passiert. Ich glaube, der Gemeinderat hat sogar schon Gelder freigegeben irgendwie dafür. Es muss nur noch was gemacht werden. Seid ihr denn in der gleichen Kabine, wenn ihr getrennte Kabinen habt?
Wir sitzen auf der gleichen Bank, aber das ist noch, ich glaube, Hassan sitzt dazwischen. Deswegen, ja. Ja, kurze Wege.
Haben wir aufgenommen in unsere Mitte.
Geigerzähler möchte von dir, Nico, wissen, wir hatten es vorhin von Traditionsteams, irgendwie Braunschweig, Waldhof, Magdeburg, ganz viele. Er sagt, mal abgesehen von Neustrelitz, ohne dass ich jetzt Neustrelitz irgendwie zu nahe treten möchte, spielst du bewusst lieber bei Traditionsteams oder hat sich das einfach so ergeben?
Ja, ich denke, das hat sich zum Teil auch ergeben, obwohl man sagen muss, dass beim Berliner Athletic Club die Zuschauerzahlen noch schlechter waren als beim Neustrelitz. Neustrelitz ging, fand ich, für einen Regionalligisten waren der Zuschauerschnitt eigentlich, glaube bei knapp 2 oder 1800. Ist eigentlich nicht schlecht für einen. Bei BRK hatten wir auch mal ein Spiel, da waren es, glaube ich, nur 200 vielleicht oder so. Von daher, natürlich macht es als Spieler mehr Spaß, wenn mehr Leute zugucken und mehr Stimmung drumherum ist. Und ja, dass es jetzt wieder mit dem Traditionsverein geklappt hat, ist natürlich sehr schön.
Wobei du vorhin ja nicht ausgeschlossen hast, dass du jetzt auch zu einem Verein wie Freiburg 2 gewechselt wärst in eine zweite Mannschaft. Das ist ja dann auch was ganz, das ist zwar auch ein Traditionsverein dann.
Ein Traditionsverein, ja. Ja, natürlich, da hätte ich...
Perspektivischen Gründen.
Genau, die Perspektive hätte dann, denke ich, in erster Linie die Rolle gespielt, auch in jungen Jahren. Natürlich, wenn ich dann vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, auch zu so einem Traditionsverein wie Dresden oder, weiß ich nicht, oder Braunschweig damals, die waren ja auch, glaube ich, dritte Liga damals. Wenn das irgendwie funktioniert hätte, das hätte ich natürlich auch gerne gemacht, aber die Möglichkeiten waren halt nicht da und deswegen war das damals so. Okay.
Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass ihr beide studiert. Was ist vielleicht jetzt gar nicht mal so wichtig, dass wir hier Zeit dazu verschwenden. Mich würde interessieren, habt ihr eigentlich noch Pläne, mal unabhängig vom Waldhof, doch noch mal vielleicht zweite Liga oder erste Liga zu spielen, vor allem du, Gianni. Beim Nico Weisner, dritte Liga wäre auf jeden Fall mal dein Ziel, nehme ich an. Aber frag mal erstmal den Gianni, erste, zweite Liga, ist das nochmal ein Ziel von dir?
Warum traust du dem Gianni jetzt mehr zu als dem Nico? Würde mich dann auch interessieren.
Weil er schon höher gespielt hat, der
keine Jünger ist wahrscheinlich.
Nein, der ist gleich alt.
Also,
der Nico hat vorher gesagt, dritte Liga war so sein.
Ja, dritte Liga ist Ende der Fahnenstange. Nee, also so hatte ich das nicht gemeint. Ich hatte eigentlich auch schon damals, natürlich Bundesliga, es ist ein Traum, aber ich denke, muss auch realistisch sein, dass es jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, Fußballalter.
27 bist du. Ja,
27. Ich denke nur ein halbes Jahr, ne? Muss man dazu
ja,
sagen.
Ja, genau. 27. Der Gianni ist noch 26. Und der hat noch ein bisschen mehr Zeit wie ich. Nee. Und das wäre natürlich mal ein Traum, aber ich denke, zweite Liga mit viel Glück könnte vielleicht nochmal irgendwas werden. Wer weiß, vielleicht auch mit dem Waldhof, wenn es gut läuft. Könnt
ja gerne den Durchmarsch machen.
Ja, nee, aber das war eigentlich immer schon auch in jüngeren Jahren so ein lang gehegtes Ziel. War ja leider kurz davor mal vielleicht einen Vertrag da zu unterschreiben, hat nicht geklappt, aber ja, das kurzfristige Ziel ist auf jeden Fall wieder die Rückkehr in die dritte Liga.
Ja, gut. Zweite Liga oder erste Liga, das ist in unserem Alter wirklich jetzt ein bisschen schwierig, weil auch die Leute, die da hochkommen, einfach immer jünger werden, wenn man sieht, wenn man sich allein mal nur die U21-Nationalmannschaft anguckt, wie viele Bundesligaspiele da auf dem Platz rumlaufen, das ist schon Wahnsinn und es wird immer jünger und deswegen wird es für uns, ich in Anführungszeichen Ältere, immer schwieriger da hochzukommen und da gehört auch das nötige Glück dann einfach auch dazu, dass alles passt und dass man einfach auch ein Angebot bekommt, weil man kann trainieren, spielen, wie man will, wenn kein Angebot kommt, dann hat man noch nicht die Chance zu machen.
Wobei man sagen muss, die Spieler hören auch immer früher auf. Ne? Also mit 31, 32 sind viele Bundesligaspieler schon so, zumindest nicht mehr in der Bundesliga, so gefragt. Also so ein Micha Fink findet man heute kaum, habe ich das Gefühl.
Ja, es wird halt auch immer schneller, das Spiel. Ne? Es kommen mehr Verletzungen dazu. Ich weiß nicht, in der Zeit, wo leider bei mir auch der Kreuzbandriss war, waren, glaube ich, in den Wochen, keine Ahnung, 7 oder 8 Kreuzbandrisse. Es kommt halt auch einfach durch das schnellere Spiel, weil man mehr schnellere, ruckartigere Bewegungen machen muss und irgendwann geht es dann halt auch nicht mehr.
Okay, wir träumen gerade von erster, zweiter Liga. Kommen wir mal wieder ins Diesseits zurück. Momentan sind wir Tabellenführer in der Regionalliga. Es sieht momentan ganz gut aus, dass wir zumindest die Aufstiegsspiele zur dritten Liga erreichen. Jetzt hat der Nico, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag hier,
wenn ja, ich das recht weiß. Ja, ich hatte einen Zweijahresvertrag damals unterschrieben.
Und bei dir, der du im letzten Winter gekommen bist, also vor circa einem Jahr, läuft der Vertrag nach anderthalb Jahren aus, sprich jetzt im Sommer zum 30.06. Wie sieht's denn da aus? Gab es da schon Gespräche mit dem Verein? Kam da jemand auf dich zu? Bist du auf den Verein zugegangen? Oder
gibt es Perspektiven?
Ja, bisher sind wir da relativ offen miteinander umgegangen. Gab jetzt noch nichts Konkretes, einfach ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, ist auch schwer einfach zu planen, das Ganze, ob wir es schaffen, wenn wir es schaffen, wenn wir es nicht schaffen, es sind halt alles so Fragen, die man sich überlegen muss, die sich beide Seiten überlegen müssen. Ich bin offen für alles und ja, werden wir mal die nächsten Wochen abwarten, natürlich was Vertragsgespräche angeht. Der Nico hat gerade ein bisschen hämisch gelächelt.
Offen
für alles, was Gespräche angeht. Und ja, ich würde sagen, müssen wir die nächsten Wochen.
Gerne entgegengenommen.
Müssen wir die nächsten Wochen noch abwarten. Und ja.
Du bist offen für alles, sprich, du wärst auch bereit, beim Waldhof in der Regionalliga zu bleiben, gegebenenfalls. Über die dritte Liga brauchen wir dann, glaube ich, nicht irgendwie zu reden, da wärst du auf jeden Fall irgendwie dabei.
Ja, ich finde, es muss halt immer passen komplett. Ne? Also die Mannschaft passt auf jeden Fall und ich höre mir alles an. Ich denke, der Waldhof ist bereit, sich vieles anzuhören und ja, ich denke, das wird sich dann in den Wochen dann entscheiden.
Also gerade, weil du sagst, also die Mannschaft in Ordnung, der Yannick Sommer, der jetzt gerade den Vertrag verlängert, genau, um 2 Jahre und hat auch nochmal darauf hingewiesen.
Moritz auch, genau.
Vor allem bei Yannick ist mir aufgefallen, dass der darauf hingewiesen hat, wie toll die Stimmung in der Mannschaft ist, und er hofft, dass eben noch weitere nachziehen. Ist das wirklich so? Also findet
da
ihr auch
bin die? Frage ich mich immer, ob das der Spieler tatsächlich gesagt hat oder ob ihm das der Pressesprecher in den Mund gelegt hat.
Nee, das wollte ich jetzt auch gerne wissen. Ist die Mannschaft, ist die Stimmung in der Mannschaft wirklich so außergewöhnlich gut? Ihr habt ja Vergleiche zu früheren Mannschaften, oder ist es das so, dass man sagt, naja, wenn man oben mitspielt, ist das grundsätzlich so, dass man sich da eigentlich ganz gut versteht?
Nee, auf jeden Fall. Also ich bin ja ein halbes Jahr länger dabei als der Nico. Es war letztes Jahr schon sehr gut, der Zusammenhalt einfach, und der Spaß ist halt auch echt hoch bei uns. Also wir haben echt viel Spaß, und das merkt man in jedem Training. Und selbst dadurch, dass wir 2 Kabinen haben, ist, denke ich, in beiden Kabinen eine gute Stimmung. Und ja, Yannick tut da auch sein Übriges dazu. Ne? Aber auf jeden Fall, also die Stimmung ist wirklich sehr gut. Bei allen, es gibt keinen miese Peter.
Er tut's trotzdem rum. Er kommt nicht auf den Punkt.
Das wäre ja jetzt ein großes
spontan verlängere ich jetzt meinen Vertrag.
Genau.
Aber natürlich,
das mache ich ja leider nicht mit euch aus.
Bei gehobenen Bezügen, ja, das Problem. Natürlich.
Bei gehobenen. Ja, wir fahren den jetzt noch.
Nee, aber es ist nicht so, dass in der einen Kabine die Sauertöpfe hocken und in der anderen die
nee, ich denke, da kann Nico auch noch ein bisschen was dazu sagen. Er wurde ja dieses Jahr spät aufgenommen in die Truppe, und ja, das haben wir ganz okay hinbekommen. Er ist zwar ein bisschen schüchtern gewesen am Anfang, aber...
Ja, ich bin am Anfang immer ein bisschen zurückhaltend, und ich öffne mich dann das im Nachhinein. Ich möchte nochmal hervorheben, dass natürlich unsere Kabine die lustigere ist als
auf
die andere.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber nee, ich muss auch echt sagen, die Jungs haben es mir auch damals relativ einfach gemacht, mich zurechtzufinden. Ich denke, das hat man dann auch auf dem Platz gesehen, dass es nicht lange gebraucht hat, um mich da anzupassen. Und ja, wenn ich es mit anderen Mannschaften vergleiche, ist auf jeden Fall, da kommt eigentlich jeder mit jedem gut aus. Und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mannschaftsgefüge, was ich auch bis jetzt selten kennengelernt habe.
Okay, die Jungs, die im Winter jetzt dazugekommen sind, die mussten ja singen, haben wir erfahren irgendwie. Wie sah es da bei dir im Sommer aus? Hattest du auch singen müssen in Ständchen?
Ja, ich denke, aufgrund der Fluktuation der Mannschaft im Sommer und auch meiner späten Ankunft gab es da nicht so wirklich die Möglichkeiten. Wir hatten ja auch kein Trainingslager oder so, wo sich das vielleicht angeboten hätte. Und da das pauschal irgendwie noch nicht eingeführt war zu dem Zeitpunkt, habe ich noch Glück gehabt.
Okay.
Aber die anderen Jungs im Winter, Trainingslager, natürlich willkommener Anlass. Da wurde auch ein bisschen Spaß gemacht, neben konzentrierter Arbeit natürlich auch. Und ja, ich denke, es gibt es in vielen Mannschaften dieses Ritual. Das sieht man auch in den Profimannschaften, denke ich, öfter. Ich glaube, das letzte Beispiel ist der Kollege Draxler gewesen, der da auch ein Lied zum Besten geben musste. Und ich denke, ja, das ist, natürlich macht man es nicht gerne als neuer Spieler, oder vielleicht sind auch manche nicht so musikalisch, aber es ist natürlich immer eine Mordsgaudi für den Rest der Mannschaft.
Gianni, hast du gesungen, als du letzten Winter kamst? Oder?
Nee, da gab es ja auch noch nicht. Ich meine, im Sommer gab es es nicht, im Winter gab es es auch noch nicht. Und ja, von daher bin ich da auch verschont geblieben, ja.
Okay, jetzt kommen wir mal tatsächlich nochmal, wir haben noch knappe 7 Minuten. Tatsächlich zu den Aufstiegsspielen respektive Relegation. Du warst letzten Winter hier schon, also du bist letzten Winter zum SV Waldhof gewechselt, hast dann letztendlich das Drama, nenne ich es mal, irgendwie in den Aufstiegsspielen gegen die Sportfreunde Lotte mitbekommen. Zum einen vielleicht ganz kurz, wie war so das Erlebnis als Spieler? Irgendwie da, vielleicht musst du da gar nicht so ganz lange drauf eingehen, aber was denkst du, lernt man aus so einer Erfahrung, bringt einen das weiter und geht man dann dieses Jahr vielleicht anders in so ein Spiel?
Ja, als für uns als Mannschaft war es natürlich eine Katastrophe, weil wir es unbedingt wollten und weil wir auch überzeugt waren, dass wir es schaffen können. Zu Hause vor der Kulisse natürlich, ja, lässt sich mit Katastrophe eigentlich gut beschreiben. So. Ja, die Mannschaft ist jetzt auch nicht so zusammengeblieben wie damals, deswegen glaube ich nicht, dass es noch bei uns in den Köpfen hängt. Dieses Jahr werden die Karten neu gemischt und hoffentlich haben wir dann dieses Jahr das bessere Ende.
Und glaubst du, die Kulisse hat manch einen mehr gehemmt als beflügelt?
Jein. Also ich glaube, dass für einige, die das noch nicht so erlebt haben, natürlich war das ein Wahnsinnserlebnis auch, vor so vielen Leuten dann zu spielen. Es ging um viel und wir haben es leider nicht geschafft, das für uns zu entscheiden.
Was hat letztlich für dich den Ausschlag gegeben, dass wir es nicht geschafft haben? Die zwei Tore natürlich, aber
es ist schon so lange her. Ich denke, wir haben alle auch damit abgeschlossen. Die zwei Tore, ja klar. Wenn man zu Hause dann zwei Tore kriegt, dann...
In kurzer Zeit muss man sagen, das war, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten oder sowas. Zwei Minuten.
Waren die natürlich dann auch nicht so schlecht, dass wir dann einfach mal so im Vorbeigehen noch drei machen. Und ich denke, die zwei Tore haben uns dann echt das Genick gebrochen sozusagen.
Okay, versuche ich mal im Schnelldurchlauf zu dem Thema Lotte. Ja, haken wir mal hiermit ab. Irgendwie, wir schauen positiv in die Zukunft. Von Stefan und Stefan ein paar Fragen am Stück loszuwerden. Vielleicht wechselt ihr euch gerade mal ab. Fange ich mal mit Nico an. Welches wäre denn aus deiner Sicht der unangenehmste Gegner, falls wir die Relegation erreichen? Ich weiß, ihr denkt von Spiel zu Spiel und so, und noch sind wir nicht in der Relegation. Aber falls wir die Relegation erreichen, aus deiner Sicht der stärkste Gegner?
Oder gibt es denn überhaupt?
Wenn man aufsteigen will, muss man jeden Gegner schlagen. Ne? 3 Euro ins Rasenschwein. Ja, genau. Ich will da auch keinen Gegner schlecht oder stark reden. Deswegen, es ist eigentlich letztlich egal. Man kann sich nicht aussuchen und von daher muss man den schlagen. Es natürlich entscheidet auch in so einem Spiel die Tagesform. Das ist leider die Krux an der Relegation, dass leider nicht die ganze Saison da mit bewertet wird, sondern nur zwei Spiele. Und von daher ist mir es persönlich eigentlich egal, wer kommt. Und
Johnny, hättest du einen Lieblingsgegner?
Nee, also ich hätte genau den gleichen Satz gewählt,
okay,
den Nico am Anfang gewählt hat.
Warum sind vermutlich wir der unangenehmste Gegner für die anderen Mannschaften?
Ich denke, weil wir wissen, wie es ist, in der Relegation zu stehen, werden schon viele, die, denke ich, auch viel, auch wenn es eine Erfahrung ist, auf die man gern verzichtet hätte, aber die auch viel mitgenommen haben aus dem letzten Jahr. Und ja, uns sowieso als Gruppe ist es eklig zu spielen und wir brauchen uns auch vor niemanden zu verstecken. Und deswegen denke ich, sind wir kein willkommenes Los, auch mit den Zuschauern natürlich im Rücken.
Okay, dann zuletzt, was wäre euch lieber? Zuerst zu Hause, zuerst auswärts in so einem Spiel oder in so einer Relegation, in den Aufstieg?
Ja, letztes Jahr haben wir zuerst auswärts gespielt und dann zu Hause. Hat nicht funktioniert, deswegen denke ich, andersrum wäre eine Möglichkeit, wie wir es dieses Jahr probieren könnten.
Ich habe es bis jetzt nur erlebt, dass wir immer zuerst zu Hause gespielt haben und dann auswärts. Und man muss dazu sagen, feiertechnisch wäre es anders besser, aber letztlich gibt es auch schöne Auswärtssiege, sind ja auch eigentlich immer
mit. Ich feiere auch gerne auf der Fahrt von Meppen nach Hause, ist ja lang genug irgendwie, ja, zu ein bisschen feiern und so.
Und, ne? Und die richtigen Fans sind dann dabei.
Genau. Auswärts. Noch sind wir allerdings nicht in der Relegation, wir haben die Aufstiegsspiele nicht erreicht, es stehen noch ein paar Spiele an. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Heimspiele, dazu komme ich gleich. Zunächst kommt aber ein Auswärtsspiel, nämlich jetzt am Samstag in Waldorf bei der FC Astoria, im FC Astoria Stadion um 14 Uhr. Da bitte ich doch die Waldhöfer recht zahlreich zu erscheinen. Ich glaube, der Heimverein rechnet auch mit sehr vielen Zuschauern. Sichert euch eure Karte im Vorverkauf, hat der Verein heute auch nochmal darauf hingewiesen, denn es ist nicht sicher, dass es noch Tickets an der Tageskasse geben wird. Dann wird der SV Waldhof am kommenden Dienstag, den 10. April, 110 Jahre alt. Stolzes Alter, wir haben es vorhin gehabt, Traditionsverein. Da gibt es ganz viele Aktionen von Fans für Fans unter Federführung von den Ultras Mannheim organisiert beim nächsten Heimspiel am Ostermontag um 13.15 Uhr, auch wenn die Anschlusszeit merkwürdig ist, im Stadion, im Karl-Benz-Stadion. Das ist der 17.04. Ostermontag. Da spielen wir gegen den 1. FC Saarbrücken. Da gibt es Traditionsfahnen zu kaufen, da gibt es ein Rahmenprogramm, da gibt es nach dem Spiel irgendwie auch wieder eine Aktion vom Pro Waldhof. Kommt alle ins Stadion, wir versuchen mal, glaube ich, irgendwie die 10.000 zu knacken. Vielleicht werden es ja dann zum 110-Jährigen auch vielleicht mal 11.000 oder sogar mehr. 110? Kommt alle, ich glaube, die anderen Spieltermine könnt ihr euch irgendwie im Internet raussuchen, da braucht ihr uns nicht dazu. Ansonsten bedanke ich mich beim Gianni. war sehr nett mit euch heute Abend.
Danke, dass ihr zugehört habt.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Nico.
Kommen gerne wieder.
Genau, danke, Nico. Es war sehr spannend, interessant, wie immer zu kurz. Die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich wieder beschweren, weil der Jingle am Anfang so lange lief. Aber ich glaube, in den 2 Minuten hätten wir bestimmt Entscheidendes mehr erfahren. Ja. Uns hört ihr wieder am ersten Mittwoch im Mai. Da steht der Studiogast auch schon fest, verrate ich allerdings noch nicht. Seid gespannt. Am Mikrofon waren außer dem Gianni und dem Nico heute der Martin, der Carlo
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land.
This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.